Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freiburg Digital Gestalten. Wir haben heute einen spannenden Gast in unserer Runde, Helge Thomas, der zum einen Kreativdirektor bei Otto Miso ist und zum anderen im letzten Jahr ein Projekt gestartet hat, das nennt sich Kunsteinkommen. Das betrifft die Kunst- und Kulturbranche, die ja sehr von Corona gebeutelt wurde. Vielleicht erzählst du zuerst mal ein bisschen was zu dir und dann zu deinem Projekt, das du gestartet hast. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, liebe Solveig. Hallo, Dejan. Zu mir erzählen geht mit fortschreitendem Alter ziemlich lange. Also, ich versuche es kurz zu fassen. Du, du hast ja schon gesagt, was ich beruflich tue. Das tue ich tatsächlich seit über 10 Jahren. Bin kreativer Mensch und darf in einer Agentur in Heidelberg wirken. Und wir arbeiten sehr viel für den klassischen Konzern- und Mittelstandsbereich B2B und denken uns da schlaue Kampagnen aus, wie die ihre Märkte besser bespielen können und mit denen ins Gespräch kommen. Von Hause aus bin ich tatsächlich so ein bisschen erblich geprägt, der Kunst sehr nahe. Ich habe einen schauspielernden Vater, der zwar ursprünglich Kinderarzt gelernt hatte, dann mit Mitte 40 gewechselt hat nach Freiburg. Daher kommt auch meine Freiburg-Liebe. Hat an der Musikhochschule eine Professur bekommen und hat an der Universität in Heidelberg in Freiburg gelehrt und hat dort eine Studiobühne ins Leben gerufen, die sehr lange auf einem hohen Amateurlevel Theater realisiert hat mit Studentinnen. Und da durfte ich das ein oder andere Mal hinter den Kulissen schon mitwirken als Beleuchter und Kabelschlepper und habe dann aber auch meine ersten Rollen dort gespielt. Also sehr früh geprägt, so im Alter von 17, 18 stand ich da schon auf der Bühne. Das vielleicht als kleine Retrospektive, auch was mich mit der Kunst- und Kulturszene verbindet. Ich liebe den Theatergeruch. So dieser Duft nach Schminke und auch ein bisschen modrigem Holz und alten Vorhängen und dieses, wenn du hinter eine Bühne in einem klassischen Theater kommst, ist einfach unfassbares aphrodisierende Wirkung, würde ich fast sagen, auf mich. Und aus einer Vielzahl von Einflüssen und Gemengelagen ist tatsächlich letztes Jahr diese Idee entstanden. Soll ich dazu schon direkt jetzt was sagen?
Ja, klar, gerne.
Oder war die
Sehr
erste
gerne.
beantwortet? Ja. Also, ich habe mir das so angeschaut, was da passiert. Diese leidigen, furchtbaren Diskussionen, die da während dieser Pandemie passiert sind, sowohl im pflegerischen Bereich natürlich, im prekär beschäftigten Bereich, wie man so schön sagt, oder hässlich sagt, aber natürlich auch im Kunst- und Kulturbetrieb. Die wurden ja nicht mal beklatscht. So, die waren einfach
Ja.
nur, die waren überhaupt nicht systemrelevant. Und die brauchte auch plötzlich niemand mehr. Und natürlich haben alle gesagt, oh, ich würde mal gerne auf ein Konzert gehen. Aber was tun wollte irgendwie niemand. Weder die Politik noch die Menschen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die KünstlerInnen sehr paralysiert waren. Dass die irgendwie gar nicht wussten, was machen wir jetzt eigentlich? So ein paar Menschen natürlich, die größere Reichweite haben, wie ein Igor Levit oder so, die haben dann ihre Home-Konzerte gespielt. Aber das kannst du natürlich auch nur mit einer gewissen Reichweite und mit einem gewissen Setting. Und der Rest lag irgendwie brach. Und dazu kam, dass wir natürlich als Agentur auch sehr stark in diesem Veranstaltungsumfeld tätig sind. Mein Chef ist selbst Vorstand vom FAMAB, diesem Branchenverband der Messe- und Eventdienstleister. Und da hängen ja auch ganz viele hinten dran, die ganz, ganz viele, die einfach beruflich von der Kunst und Kultur leben, selbst aber keine Künstler und Kulturisten sind, sondern sie sind Veranstaltungstechniker, sie sind Beleuchter, sie sind Toningenieure, sind Roadies, LogistikerInnen und das ganze Volk, was die Festivals ermöglicht und was die Kunst erst auf die Bühne bringt. Und irgendwann habe ich gedacht, es muss doch eigentlich recht einfach sein, irgendwie denen zu helfen, weil wir sind doch ein reiches Land. Und wir haben so viele Menschen, mich inkludiert, die so privilegiert sind, die nach wie vor im Homeoffice arbeiten können, die ein gutes Gehalt bekommen und die davon doch ein bisschen was abgeben könnten, damit wir die Kunst und Kultur nicht verlieren und dass irgendwie alles stirbt und gar niemand mehr auftreten kann, wenn das mal alles vorbei ist. Und aus vielerlei Einflüssen der letzten Jahre, so Projekte, die ich beobachtet habe, dachte ich, es wäre schlau, diesen Apple-innovativen Impuls, der mich damals sehr fasziniert hat bei iTunes, als iTunes kam und die gesamte Musikbranche revolutioniert hat, indem du nämlich nicht nur ein und nicht nur ein Album kaufen konntest, sondern du konntest einen einzelnen Titel kaufen für 99 Cent oder für 1,29 oder so. Und das hat aus meiner Sicht dazu geführt, dass ich wesentlich mehr Musik gekauft habe. Das Album hätte ich mir nie gekauft, aber das eine Lied, was mir darauf gefallen hat, das habe ich gekauft. Also Easy Access, so dieser einfache Zugang zu etwas, das war einer der Impulse, das, was ich mir bei der Presse auch wünschen würde, dass ich einen Zeitungsartikel kaufen kann und kein Abo eingehen muss, auch kein kostenloses. Und das war die Grundidee, die ich dann mal formuliert habe, habe sie mal runtergeschrieben und dann habe ich die auf Facebook geteilt und habe gesagt, was wäre denn, wenn diejenigen, die gerade ein bisschen mehr haben und privilegiert sind, denen, die gerade nichts haben und dazu noch sehr verzweifelt sind, weil sie einfach ihrem Beruf und ihrer Leidenschaft nicht nachgehen können, ein bisschen was abgeben. Und zwar ganz einfach, ohne Organisation, ohne Zwischenstrukturen, ohne irgendeinen Bearbeitungsgebühren, sondern 1:1 per PayPal. Und kenne ich denn jemanden, frug ich damals auf Facebook, der sowas programmieren kann, weil das kann ich tatsächlich nicht. Ich habe jeden Tag 87 Ideen, aber ich kann sie nicht umsetzen. Und dann meldete sich der Marco Ripanti, ein ganz, ganz alter Freund von mir aus Weinheim, der hat eine Agentur, die heißt 42 Medien. Und der hat gesagt, ja klar, kann ich. Und dann haben wir telefoniert und dann habe ich gesagt, wie, du kannst ernsthaft? Ja, ja, ich räume ein paar Ressourcen frei und dann machen wir das. Die Idee ist so großartig, die muss gemacht werden. Und dann haben wir das aufgesetzt. Das Ergebnis kannst du jetzt gucken auf kunsteinkommen.de. Da können sich Künstler ganz einfach registrieren, ihr Profil anlegen, ihre Insta und sonstigen Accounts verlinken und ihr PayPal hinterlegen. Und du kannst ohne Registrierung, ohne Hürde, kannst du da hingehen, kannst sagen, ich möchte diesem Künstler 25 Euro schicken, PayPal-Link bestätigen, fertig. So, das ist die Grundidee. Hat nur leider nicht funktioniert. Also, der hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hätte.
Was du nicht wissen kannst, wir hatten ja eben gerade eine Aufzeichnung auch zuvor jetzt gehabt, mit einer, also die Folge zuvor, die vielleicht jetzt Leute nicht gesehen, gehört haben, wo genau auch das angesprochen wurde von mir und denen gesagt wurde, das ist der Tod der Kulturbranche, so Modelle zu fahren. Das heißt, dass man gesagt hat, Streamingdienste oder diese Anbieter, dass die eigentlich Kultur kaputt machen. Jetzt hast du natürlich keinen Streamingdienst generiert, aber du hast einfach eine andere Lösung versucht zu suchen, die einfach an das angelehnt ist oder einfach diese Lösung zu übersetzen in die Kulturbranche hinein, die gesund wäre. Ja. Jetzt ist aber tatsächlich das Spannende, wenn man über Transformationsprozesse spricht, dass ganz häufig eben ja auch dann nur die Vorzeigemodelle oder Prozesse diskutiert werden, aber gar nicht so das, was eigentlich nicht gelingt. Es gibt ja diese Fuck-Up-Nights und so, aber so richtig über das, was nicht so gelingt, wird eigentlich selten gesprochen. Deswegen finden wir es super spannend und gut, dass du gesagt hast, du sprichst mit uns darüber und vielleicht kannst du uns ja erklären, wieso es nicht funktioniert hat. Und vielleicht können wir auch gemeinsam darüber nachdenken, wie man es vielleicht nochmal irgendwie anders angehen könnte. Oder vielleicht kann die Idee weiterentwickeln.
Ich bin ja ein bisschen gebranntes Kind. Ne? Ich habe habe euch gewarnt, ich bin älter und es gibt viele Geschichten in meinem Leben. Ich habe 2007 habe ich mit einem Freund zusammen einen Verein gegründet, den haben wir damals genannt 20% e.V. Die Grundidee war, die Selbstständigenquote in Deutschland zu verdoppeln. Wir haben 10%, die haben wir heute leider immer noch. Damals waren es 10% und wir wollten die verdoppeln, weil wir gesagt haben, so entstehen die Arbeitsplätze der Zukunft. So, da entsteht die neue Arbeit, die wirklich neue Arbeit, also nicht New Work, sondern neue Arbeit. Und die Idee war, Mittelständler, UnternehmerInnen, die wissen, wie es geht, sind Mentoren für junge, kreative GründerInnen und helfen denen auf die Beine. Und wir verbinden das einfach. So, wir schaffen eine Plattform, da können die sich matchen. Damals mit Mixed haben wir das angelegt irgendwie, so ein bisschen, war noch vor den richtigen Facebook-Zeiten. Hat auch nicht funktioniert. Wir haben damals die MittelständlerInnen überschätzt, die wollten gar nicht. Also GründerInnen hatten wir wie Sand am Meer, die kamen alle zu uns und haben gesagt, ja bitte, wir wollen gründen, helft uns. So, ein ähnlicher Effekt ist jetzt wieder passiert. Das, was du sagst, Dejan, ist spannend, das hatte ich so gar nicht bedacht. Das habe ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal gehört, dass ich versucht habe, so ein Streaming-Modell oder so ein iTunes-Modell, ein Spotify-Denke zu übertragen. Und das natürlich, die Nemesis ist der Kunst- und Kulturbranche. Das hatte ich so gar nicht gesehen. Was ich gehört habe von vielen, die an uns gewandt haben, die mit uns gesprochen haben, ist, dass sie gesagt haben, ich habe Hemmungen, mich da öffentlich zu machen als Künstlerin und so den Bittsteller zu geben. Ich will nicht den Bittsteller geben. So, da habe ich zu viel Stolz. viele haben natürlich auch eine fehlende Digitalkompetenz an der Stelle oder eine fehlende Social-Media-Kompetenz. Das heißt, es sind zwar KünstlerInnen und das gesamte Umfeld, die haben aber einfach so einen privaten Instagram-Account mit 30 Followern manchmal oder manchmal auch 300. Aber die sind eben kein Igor Levit. Die können nicht dann. So, die Idee war ja natürlich, dass jeder sein Profil nimmt, das ins Netz teilt und sagt, guck mal, hier könnt ihr mich unterstützen. Und das haben die alle nicht gemacht. Ich glaube tatsächlich zum großen Teil aus Scham. Es gab Einzelne, die haben gesagt, ach, was eine wundervolle Idee ist, habe ich sofort gemacht und ich habe auch schon die ersten 50 Euro bekommen. Vielen Dank, ihr seid wundervoll und so. Ich habe ein Geschenk bekommen von einer Künstlerin aus Brandenburg, die mir einen Stein designt hat, auf der sie ein Bild von mir hat, sie da, also ein Foto, eine Fotografie, nicht wo ich drauf bin, sondern eine Sonnenaufgang, hat sie mir geschickt, wahnsinnig berührend, wirklich teilweise tränenrührend Einzelreaktionen gehabt. Aber in der großen Breite hat es nicht funktioniert. Und dann habe ich habe ich versucht, MultiplikatorInnen anzusprechen. Alarmstufe Rot habe ich angeschrieben, die Kunstgesichter, die es ja überall gibt, Kulturgesichter, Entschuldigung, heißen sie, gibt es in jeder Vorwahlbereich, Kulturgesichter 0761 für euch und 0679. Genau. Ja. Die haben gar nicht geantwortet. Die haben wir angeschrieben, die haben gar nicht geantwortet. Alarmstufe Rot hat geantwortet und hat gesagt, nette Initiative, kommt uns aber gerade quer. Wir haben da unsere eigene Idee. Deswegen können wir euch leider nicht promoten, aber wir wünschen euch viel Erfolg. Und den Max Mutzke habe ich angeschrieben, den Igor Levit habe ich angeschrieben, den Jan Böhmermann, sondern den Finn Kliemann, den ich ja auch ganz begeisternd finde, und habe gesagt, hier Finn, ne, die Kulturbranche braucht dich. Wahrscheinlich bin ich untergegangen in 5.387 Direktnachrichten und überhaupt nicht wahrgenommen worden. Ich habe keinen Tipping Point gefunden, den ich gebraucht hätte, um das wirklich in die Breite zu kriegen. Und dann saß ich irgendwann da und dachte mir, was mache ich denn jetzt? Ist die Denke falsch? Kann ich das noch mehr pushen? Ich habe es dann noch ein paar Mal auf meinen sozialen Netzwerken geteilt, aber das ist natürlich auch so ein bisschen dann fast verzweifelt. Mein Netzwerk hat natürlich reagiert und hat gesagt, ach Helge, du bist so ein Guter und was du immer machst und so. Und ich, ja, hilft jetzt aber denen auch nicht weiter.
Wir haben ja die Erlaubnis von dir, offen und ehrlich zu sprechen und vielleicht auch die Fragen zu stellen, die wirklich ans Markt gehen. Könnte es vielleicht daran liegen, dass du von Anfang an hättest, Künstler, also die eine Seite, die künstlerische Seite, mit auf den Weg zu nehmen und auf der anderen Seite die Menschen, die bereit sind, die mehr haben, die in festen Jobs sind und die bereit sind, Geld zu geben. Hättest du die vielleicht beide mitnehmen müssen, um einen etwas nutzerzentrierten Ansatz zu machen? Dann hättest du vielleicht auf die Sachen, die du jetzt ahnst, die problematisch geworden sind, hättest du vielleicht schon früher eine Antwort gefunden, und vielleicht auch einen Lösungsansatz für dieses Thema?
Definitiv. Ich würde solcherlei Fragen genau umgekehrt genauso stellen, Solveig. Vielen Dank dafür. Weil das ist ja auch immer so ein bisschen der Ansatz, den wir unseren KundInnen gegenüber spielen und sagen, wisst ihr denn überhaupt, was eure Zielgruppe will? So, klar, das ist die Frage, die wenigsten Unternehmen beantworten können. Ja, stimmt. Ist sicher ein Fehler im Ansatz gewesen. Die einzige Entschuldigung, die ich vor mir selbst habe, ist, dass es aus meiner Sicht nicht schnell genug gehen konnte. Ich hatte die Idee irgendwann so Anfang, Mitte November und ich wollte eigentlich das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Also die Weihnachtszeit, die Spendenzeit, die, wo alle so ein bisschen bereit sind und ein bisschen näher am Wasser gebaut sind. Das hat dann nicht ganz geklappt. Die Programmierung hat doch länger gedauert, als ich dachte, und das wurde dann Anfang Januar. Insofern hätte ich eigentlich Zeit genug gehabt, noch ein paar tiefen Interviews zu machen mit KünstlerInnen und solchen Menschen. Nee, habe ich nicht gemacht, ja. Hätte sein können, dass das was verändert hätte.
Aber wenn ich ehrlich bin, also ich finde die Idee immer noch großartig. Und ich glaube ja zum Beispiel immer noch, dass das etwas ist, was jederzeit noch mal aufblühen kann. Das heißt, ich sehe, für mich ist der Zug da nicht abgefahren. Also weil ich tatsächlich glaube, also ich glaube zum Teil, es geht in die Richtung, die ohnehin ja schon an verschiedenen Stellen aufpoppt, und zwar sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das im Endeffekt in dem Bereich so zu schaffen, dass man einfach eben also die Frames so setzt oder im Endeffekt die Dynamik bekommt, dass den Leuten klar ist, ich bin nicht Bittsteller, sondern einfach, ich bin einfach ein Künstler, der einfach eine Leistung erbringt, die bisher nicht bezahlt wird. Weißt? Also im Endeffekt, man kann es ja so sehen wie diese ganze Care-Aufgaben zu Hause, die eben auch nicht bezahlt werden, wo ich in dem Fall auch nicht irgendwie eine Rentenkasse einzahle, die aber trotzdem Leistung sind, ja, und die in dieser ganzen Wertschöpfung gar nicht irgendwie erfasst werden. Und genauso kann ich auch sagen, dass ich als Künstler genauso einfach jemand bin, nur jetzt beginne ich halt einfach mal, diesen Bereich einfach irgendwie dann zu honorieren und zu bezahlen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich gut gelingen könnte. Die Frage wäre jetzt für mich, ich denke jetzt nur laut nach, wie man sowas angehen könnte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, man zieht sowas regional auf. Also du hast schon die ganzen Kulturgesichter benannt, dass man sagt, man pickt jetzt eine Stadt heraus, eine Kommune heraus, eine Region heraus und versucht es mal da erst so ins Rollen zu bringen und dann irgendwie wachsen zu lassen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass man jetzt vielleicht auch sagt, okay, man sucht, macht jetzt einen zweiten Anlauf und holt jetzt wirklich einfach große KünstlerInnen dazu. Also, dass man einfach jetzt Gespräche führt über mehrere Wochen, Monate und dann so einen neuen Start zu wagen mit einigen großen Gesichtern, die eben dann auch dann diese Hemmschwelle, dass man sich irgendwie dann einen Preis gibt oder so, dass die dann einfach dann eben komplett herabgesetzt wird und gleichzeitig aber auch eben auch sich um Leute bemüht, die vielleicht auch dann sagen, okay, ich bin bereit und ich kann das auch, große Beträge einfach auch dann zu spenden in die Richtung, beziehungsweise ich würde dann auch überlegen, wie man es dann auch dann bezeichnet, ob es wie dann Spenden heißen soll, aber einfach, also, dass man einfach so im Endeffekt diese Geschichte, die du ja jetzt erzählst, dass man die einfach nochmal anders kommuniziert, beziehungsweise so kommuniziert, wie es eigentlich tatsächlich auch gedacht ist, weil ich glaube, dass da auch zum Teil auch Missverständnisse vorliegen, aber ich finde die Idee wirklich großartig, also ich glaube tatsächlich, dass er eigentlich eine Chance noch hat, wenn ich ehrlich bin.
Das, was ich aus diesem ganzen Thema jetzt wieder raushöre, das hatten wir auch im Podcast davor, wo für mich, also es gibt ja nichts, was mehr in die Kunst- und Kulturszene eingegriffen hat wie die Corona-Krise. Also ich glaube, selbst zu Kriegszeiten war mehr Kultur möglich als jetzt in der Corona-Krise, weil es halt einfach nicht verboten war und in Kellern passiert ist oder in Privathaushalten und man Musik trotzdem noch gemacht hat, gemeinsam mit der Nachbarschaft. Aber warum sind wir Menschen nicht dazu in der Lage, dann über unseren Schatten zu springen und zu sagen, hey, da ist ein Projekt, das finde ich gut. Und ja, die Idee ist nicht von mir, aber die Idee ist gut. Und ich springe über meinen Schatten und sage, nein, ich muss das nicht entwickelt haben. Ein anderer Mensch kann es getan haben und ich kann ihn dabei unterstützen. Was ist da das Problem, dass wir noch immer diesen Ansatz haben und sich das im Prinzip nicht verbreitet? Was denkst du, wie wir das... You don't know.
I don't know.
Me neither.
I have no idea. Ich weiß ich nicht. Ich bin ja immer, das ist ja immer so diese Bubble-Warnung, ne? Vorsicht, was du so glaubst, weil du denkst, dass das, was du siehst und was du hörst, alles ist und ein Großteil der Welt. Mhm. Ich glaube ja jetzt nun tatsächlich eine sehr breite Vernetzung zu haben in den vielen Jahren Social Media, die ich schon nutze und auch in den vielen Jahren, in denen ich wirklich auf sämtlichen Republikas dieser Welt unterwegs war. Ich kenne sehr viele Menschen und ich glaube auch sehr unterschiedliche. Ertappt mich aber auch immer dabei, wie ich konsequent inzwischen blogge oder zumindest stumm schalte, wenn jemand so richtig einfach jenseits meiner Grenzen ist. So, und die sind, die werden enger, je älter ich werde. Ich bin noch nicht in der Altersweisheit, ich bin noch in der Wutphase, dass ich Menschen wie Springer oder so, das geht einfach gar nicht. Ich kann die nicht lesen, das verdirbt mir den ganzen Tag und das verdirbt mir die Energie und dann habe ich sie nicht für was anderes. Insofern ist natürlich immer Vorsicht geboten, was ich sehe und was ich daraus als Wahrheit definiere. Ich glaube, dass sehr viele Menschen sehr hilfsbereit sind. Ich glaube, und das ist in der Care-Arbeit, die du gerade, Dejan, angesprochen hast, so in der Heim-Care-Arbeit, die so gar niemand sieht, also bei den eigenen Eltern und in der eigenen Familie tatsächlich, sich um irgendwas zu kümmern, ebenso wie in der Geflüchtetenarbeit. So viele, wahnsinnig viele ehrenamtliche Organisationen, die sich darum kümmern, dass dieses Wir schaffen das von Angela Merkel tatsächlich geschafft wurde, die überhaupt nicht gesehen werden. Die werden weder entlohnt, noch werden die gesehen, noch dank denen irgendjemand. Das ist einfach traurig. Aber davon gibt es wahnsinnig viele. Mhm. Ich habe 2009, 2010 eine Straßenumfrage gemacht in Heidelberg zum Thema Grundeinkommen. Also was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Und weit über 70% haben damals auch gesagt, sie würden genau das tun, nämlich sich um behinderte Menschen kümmern, sie würden sich um ältere Menschen kümmern, sie würden ins Tierheim gehen, sie würden irgendwas tun, wenn sie kein Geld verdienen müssten, was den Menschen hilft, was anderen Menschen hilft. Also ich glaube, dass dieser Altruismus, der sehr tief verankert ist, aber ich kann mich täuschen. Ich kann mich wahnsinnig täuschen, weil ich durch meine Brille auf die Welt gucke und die Welt ist vielleicht viel böser, als ich denke und die Menschen sind viel egoistischer und es gibt gar nicht so viele davon. Ich wollte aber nochmal auf den Grundpunkt zurück, den Ansatz nochmal aufleben zu lassen. Die Lokalität ist sicher eine gute Idee, also es zu begrenzen auf einen Raum. Das würde aber noch nicht die Schmerzen der KünstlerInnen und der Menschen aus Kunst und Kultur, ich muss es immer erweitern, nehmen, sich zum Bittsteller zu machen. Also sich öffentlich zu machen, zu sagen, ja, ich bin gerade davon betroffen und ich brauche jetzt euer Geld. Es gab viele von den KünstlerInnen, die uns angesprochen haben, sagt, wollt ihr nicht eine Spendensammlung machen? Also ein Sammelpool quasi, in den ich spenden kann und dann verteilt das doch an alle zu gleichen Teilen. Das hat den großen Nachteil, deswegen habe ich es nicht gemacht, dass eine Organisation dazu gehört. Also ich müsste dann tatsächlich einen e.V. oder eine Firma gründen, die das verwaltet und das zwischenspeichert und das dann weiterleitet. Dann hast du einen wahnsinnigen Steuerkram, Verwaltungskram dazwischen. Das wollte ich vermeiden. Ich wollte eben nicht davon irgendwie profitieren und auch nicht wahnsinnig viel Arbeit reinstecken und so einen richtigen Apparat aufbauen, sondern ich wollte die direkten Kontakte herstellen von Mensch zu Mensch. Das würde es noch nicht ganz lösen. Und Kulturgesichter ist ja eine großartige Initiative gewesen. Ich habe die gefeiert. Die Bilder sind tausend schön irgendwie, aber sie machen eben dahinter raus nichts. Also du wirst sichtbar und da steht drauf, ich bin seit so und so vielen Jahren in der Branche und jetzt habe ich keinen Job. Aber dann guckst du und vergießt ein Tränchen und sagst, gut, weiterklicken. Nächste Attraktion. Also du kannst nichts tun. Und das war der Impuls, wenn man das zusammenschaltet, nimmt es aber trotzdem eben noch nicht diese Hemmschwelle, ich muss mich jetzt tatsächlich öffentlich zum Bittsteller machen. Oder zum
Bittsteller. Eine blöde Frage, Helge, was meinst du, wenn man zum Beispiel jetzt einfach nach Covid, oder nach Covid jetzt nicht richtig gegeben, aber nach der Pandemie, dass man nach der Pandemie nochmal so einen neuen Anlauf wagt, weil dann wäre einfach ganz klar, jetzt geht es nicht darum, dass ich irgendwie als Bittsteller bin, sondern einfach, das ist einfach eine Idee, eine Vorstellung dahinter, die ich in dem Fall umsetzen möchte, dann weil es hätte man einen anderen Geschmack oder eine andere Wirkung, oder nicht, der Zeitpunkt.
Vielleicht ganz kurz als Ergänzung zu dir, Dejan, was ja lustig ist. Nächste Woche findet bei uns der erste Hackathon zum Thema Kunst und Kultur in Freiburg statt. Das ist jetzt die 7. Ausgabe. Zum ersten Mal gibt es das Thema Kunst und Kultur, weil wir in Freiburg gesagt haben, das Thema ist uns wichtig. Neustart Kultur, wir wollen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Eine Herausforderung, die von den Kultureinrichtungen und den Kulturschaffenden formuliert wurde, heißt finanzielle Unterstützung. Wie können Kunst- und Kulturschaffende von Privatpersonen gezielt gefördert werden? Das heißt, das Thema ist ja brandaktuell. Wir haben Workshops gemacht, um diese Challenges zu erarbeiten. Und diese Frage kam heraus und diese Challenge kam heraus, die jetzt hoffentlich von einem Team bearbeitet wird. Eigentlich sitzt uns die Antwort gegenüber.
Und der Frame ist wichtig. Förderung. Die Förderung ist der Frame.
Ja. Das heißt, du meinst, der Begriff war auch unglücklich?
Nein, einfach nie. Die Idee dahinter, weißt du? Also das ist eine Seite, ich spende und ich irgendwie, dann habe ich diesen Bittsteller, das heißt, ich brauche das Geld, aber zu sagen, ich fördere jemanden, also ich lasse mich gern fördern. Das heißt, ich bitte nicht um Geld, aber fördern, wieso nicht? Ich bin ja, weißt du, wie ich meine? Ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man die Geschichte nochmal anders aufzieht und anders framed. Weil die Idee, die du beschrieben hast, die ist ja nicht die, dass man sagt, ich möchte jetzt irgendwie. Ich sammle hier Geld für Leute, für die irgendwie dann, also klar, haben die Geld gebraucht, aber es ist ja trotzdem noch auch nach Corona weiterhin der Punkt. Es ist ja eine Branche, ein Bereich, der nicht wirklich das honoriert bekommt, wie es honoriert bekommen müsste. Und deswegen glaube ich, dass dieser Ansatz, den du beschrieben hast, einfach wirklich über Corona hinaus einfach seine Gültigkeit hat und seine Notwendigkeit hat. Deswegen glaube ich schon, wenn man nachher nochmal dies nochmal neu formuliert und die Idee einfach nochmal anders kommuniziert und weil der Zeitpunkt dann anderer ist, dann kann man schon gut vorstellen, dass du dann erfolgreicher bist.
Definitiv, ja. Und vielleicht tatsächlich mit dem Mantel des Sammelpools darüber, weil es gab auch viele von Spenderseite, Spenderinnenseite, die gesagt haben, ich kenne da gar niemanden. Da muss ich immer erklären. Dann sagt der, das ist normal, dass du da niemanden kennst. Das ist eine ganz frisch gestartete Plattform. Dann sag doch bitte den KünstlerInnen, die du kennst in deinem Umfeld, dass sie sich dort registrieren mögen. Dann kannst du ihnen helfen und viele andere auch. Das war nochmal eine doppelte Hürde. Ja. Genau, aber das ist super spannend mit dem Hackathon. Es gibt ja keine Zufälle, ne? Kann man da irgendwie Mäuschen spielen, teilnehmen?
Teilnehmen kann man.
Ich würde natürlich den Marco Ripanti spitz machen drauf mit seiner Agentur, klar, weil die haben es ja eigentlich programmiert. Das sind die Hacker. Ich habe ja von der technischen Seite keine Ahnung, aber ich fände es total spannend zu sehen, was da rauskommt und ob die den Schlüssel vielleicht nochmal ganz anders lösen. Ich sage, ach Gott, wie blöd. So hätten wir es machen müssen.
Ja, kann man dran teilnehmen. Die Anmeldung ist noch offen bis nächste Woche. Und ich schick dir nachher die Info und kann unter unserem Video bei YouTube dann auch die Informationen einstellen für den cool. Hackathon.
Sehr cool. Eine Idee habe ich noch, Herr, die ich mitgeben wollen würde. Und zwar, ich würd überlegen, ob ich es so, ich würde sogar so programmieren, dass große SchauspielerInnen, KünstlerInnen, Accounts, die an dem Fall also mit einer großen Basis dahin rüberkommen, dass die auch die Option haben zu sagen, einen gewissen Prozentanteil dessen, was sie gespendet bekommen, dass der direkt abfließt in so einen Gemeinschaftsfonds, was auch immer, was dann auf alle einheitlich verteilt wird. Ja, das heißt, dass man auch die Chance hat, eben auch als großer Künstler, kleinere Künstler zu unterstützen. Das fände ich, glaube ich, auch nochmal einen guten Mechanismus, glaube ich.
Ich habe immer ein bisschen zurückhaltend reagiert auf diese Einbindung von größeren Künstlern, weil das gab es ja auch in vielen Fällen. Also gerade Alarmstufe Rot, die hatten Grönemeyer auf der Bühne in Berlin. Ja. Und das hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel bewirkt, weil jeder sagt, ja gut, der Grönemeyer, ne, da tut er mal wieder was Gutes, aber der schwimmt ja eigentlich in Millionen. Man hat ja auch so einen Blick auf solche berühmten Künstler, die sich dann irgendwie so wohltätigen Zwecken widmen. Trotzdem ist der Gedanke natürlich gut. Und gerade vielleicht, wenn man ihn kombiniert mit der Lokalität, also wenn wir jetzt reden wir über Freiburg und sagen, wir machen wirklich Kulturgesichter 0761, ist der Rahmen und daraus entwickeln vielleicht die Hackathon-Teilnehmenden irgendwie eine ganz tolle technische Idee. Und dann hat man aus der Region, da sind wir wieder bei Max Mutzke und Co., aus der Region Künstler, die tatsächlich dort auch für den Raum stehen und nicht jetzt irgendwo herkommen, irgendwo aus Berlin und so, sondern wirklich auch eine soziale Bindung haben in die Region. Das könnte eine coole Kombination sein, ja. Spannend.
Das ist doch nicht schlecht, also.
Wir sollten uns in deinem Garten treffen, Dejan. Ich warte ja noch auf eine Einladung, auf das große Sofa.
Ja, wir haben heute Morgen jetzt, ich glaube, ein bisschen gedreht vorhin, das soll ich nicht. Ja, auf jeden Fall, also sobald das ganze Ding vorbei ist, dann kommst du vorbei und vielleicht ist ja bis dahin auch deine Idee nochmal mit dem zweiten Anlauf verwirklicht. Wer weiß, also man weiß jetzt nicht, was da jetzt entsteht. Ich finde es tatsächlich spannend. Also ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, dass vielleicht auch dann nach dieser Aufzeichnung auch vielleicht dich nochmal mit dem Alex verknüpfen, mit dem wir vorher gesprochen haben. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht da was draus wächst. Und die Leute konnten hier live oder vielleicht auch nicht live, aber später zuhören, zuschauen, wie hier Gedanken entwickelt werden, Ideen weiterentwickelt werden und Geschichte geschrieben wird, würde ich sogar behaupten.
Ja, und wenn ihr noch Ideen habt, dürft ihr natürlich auch drunter kommentieren und das dem Helge Thomas mitgeben.
Ja, genau. Super. Helge, hast super du noch gerne. Mal so zum Abschluss so eine, wir haben am Schluss noch diese Glaskugelfrage. Wenn du die Glaskugel auspacken und sagst, wo siehst du die Kulturbranche in 5 Jahren? Und vielleicht eine Utopie. Das heißt, was könnte so eine Utopie sein? Wohin haben wir uns hin entwickelt?
Oh, das ist eine extrem schwierige Frage. Weil die Kunst- und Kulturbranche natürlich genau das ist. Kunst und Kultur. Und das ist ja nichts, was sich niemals zu keiner Zeit linear entwickelt hat oder in irgendeine wirtschaftliche Schablone gepasst hat, auch wenn die Kapitalisten dieser Welt das immer versucht haben, möglichst viel Geld damit zu verdienen. Und wenn du zu Vater und Mutter kamst und sagst, Mama, ich will Künstler werden, um Gottes Willen, brotlose Kunst, das ist uns so tief eingebrannt. Ne? Also willst du nicht was Anständiges machen? Es gibt Menschen, für die ist das Einzige, was sie tun können. Und die brennen dafür und die sind so crazy verrückt im Kopf. Und selbst die Menschen hinter den Kulissen, von denen ich auch ganz, ganz viele schätze, liebe, kenne, die wirklich Bühnen aufbauen, die LogistikerInnen und die Tontechniker und die, ich habe ja selbst eine Zeit als Jugendlicher dann als Beleuchter hinten gearbeitet. Das ist einfach ein wahnsinniger Spaß. Du bist da wirklich ganz vertieft in deiner Arbeit. Und die haben viel Freude dabei. Wenn du mal so guckst auf Veranstaltungen, auch Business-Events, wenn da aufgebaut wird, die Jungs, die haben einfach Spaß. Da ist ein Brennen in den Augen, wenn die mit dem Gabelstapler durch die Halle rasen und die Traversen hochziehen und so. Das ist cool. So, insofern, die folgen keinem wirtschaftlichen Denken, die folgen keiner Skalierungsidee oder keiner, wo sehen wir uns in 5 Jahren. Das macht es ja genauso schwierig. Ich würde mir wünschen, dass wir wie so vieles in dieser Welt und in dieser Gesellschaft, wir auch das einfach akzeptieren, dass das normal wird, dass es normal wird, Männer und Frauen gleich zu behandeln, alle sexuellen Ausrichtungen, geschlechtlichen Ausrichtungen gleich zu behandeln, dass wir alle Hautfarben gleich behandeln. Darf ich immer eigentlich nicht sagen, als privilegierter weiser Mann, habe ich gelernt, aber ich würde es mir so wahnsinnig wünschen. Es ist so völlig egal, ob wie wir aussehen und wo wir geboren sind. Das ist alles Zufall. Und wir sind aber alle Menschen. Das ist das, was uns verbindet. Nach dem berühmten Kennedy-Zitat sind wir ja doch irgendwie alle auf diesem Planeten gewürfelt per Zufall und sind dann alle im Grunde gleich. Und ich würde mir wünschen, dass das genau für die Kunst- und Kulturbranche gilt, dass wir eben nicht die Nase rümpfen, wenn einer sagt irgendwie, ich mache Musik und so, aha, kannst du davon leben? Sondern dass wir sofort sagen, ah was, du machst Musik? Cool, was denn? Spiel mal vor, zeig mal. Nee, ich habe nichts zu zeigen. Ich mache mehr so bildende Sachen irgendwie so. Ich arbeite mit Bäumen, so, da müsstest du jetzt mit in den Wald kommen. Keine Ahnung. Also ich würde mir wünschen, genau, dass das ein fester Bestandteil irgendwie unserer Welt wird, die dann hoffentlich in 5 Jahren, und die Weichen stellen wir jetzt ja gerade, die hoffentlich in 5 Jahren nicht mehr von Kapitalisten bestimmt wird und von den neoliberalen Ausbeutern, sondern von Menschen, die eine Idee haben, wie wir als Menschheit gemeinsam einfach Freude haben auf diesem Planeten für die kurze Zeit, die wir da sind. Und weder die Ressourcen ausbeuten, noch uns gegenseitig ausbeuten. Und wenn das passiert, dann hat auch die Kunst und Kultur ihre Berechtigung und ihren Platz und wird mit demselben Respekt behandelt wie ein Arzt oder wie ein Ingenieur oder wie ein Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin.
Lieber Helge, danke für das offene und ehrliche Gespräch und für die schönen Wünsche. Danke, danke, danke.
Ja, und wer genau zugehört hat, hat festgestellt, dass die Utopie von Helge eigentlich nur zu erreichen ist über seine Idee, die er schon eigentlich ausgearbeitet hat. Das heißt, falls ihr in dem Fall also diese Idee aufgreifen möchtet, dann werden wir auch hier nochmal Helge verlinken. Das heißt, wir ihn über Twitter erreichen könnt, andere soziale Netzwerke erreichen könnt und auch gerne mit ihm die Idee diskutieren könnt. Also falls ihr weitere Ideen haben solltet, wie man es weiterentwickeln kann. Helge, dir vielen Dank. Bleib gesund, pass auf dich auf und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal in Präsenz in meinem Garten treffen.
Danke. Das würde mich riesig freuen. Vielen Dank für die Einladung. Große Freude. Danke euch.
Danke, tschüss. Tschüss.